Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 8 Uhr. Heute Morgen berichten wir über die Halbjahreszahlen der Schweizerischen Nationalbank. Wir analysieren den Gewinn von 6,5 Milliarden Franken mit unserer Wirtschaftsredaktion. Geschäftszahlen gab es heute Morgen auch von der UBS und die bleiben weit hinter den Erwartungen zurück. Wir sprechen auch über Michel Morganellas Fehleinschätzung im Umgang mit Twitter. Das Wetter ziemlich sonnig, 25 Grad am Abend in den Alpen, Regen und Gewitter. Im Studio begrüßt Sie Philipp Chapuis. Guten Morgen. Die Schweizerische Nationalbank hat ihre Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Die SNB weist einen Konzerngewinn von 6,5 Milliarden Franken aus. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler in Zürich, wie ist dieser Gewinn einzuschätzen?
Man kann sagen, es ist für die in diesem ersten Halbjahr jetzt mal erfreulich ausgefallen, plus 6,5 Milliarden. Denn man muss sagen, dieser Gewinn respektive der Verlust der Schweizerischen Nationalbank, der ist enormen Schwankungen ausgesetzt, weil er eben vor allem von Kursschwankungen beim Gold und vor allem natürlich auch bei den Devisen abhängig ist. Die Nationalbank sitzt ja auf sehr großen Devisen- und Goldreserven. So gesehen, das erste Halbjahr mit 6,5 Milliarden Franken Gewinn positiv. Vor einem Jahr musste sie zum Beispiel einen Verlust von 11 Milliarden bekannt geben. Das kann also sehr stark schwanken, auch künftig. Und da muss man sich einfach bewusst sein, die Notenbank ist eigentlich nicht da, um Gewinne abzuliefern, gerade auch an die Kantone. Sie ist vor allem da eben, um über den Franken zu wachen. Koste es dann halt am Schluss, was es wolle. Im ersten Halbjahr ist es jetzt gut aufgegangen.
Apropos über den Franken wachen, die Krise um den Euro hat sich in letzter Zeit wieder zugespitzt. Hat das auch die SNB gespürt, dass sie den Mindestkurs von 1,20 vermehrt verteidigen musste?
Ja, das spürt sie natürlich vor allem eben bei den Devisenreserven. Dort ist der Berg an Fremdwährungen größer geworden. Seit Anfang Jahr gerechnet um 108 Milliarden ist er gestiegen auf mittlerweile 365 Milliarden. Das ist schon ein stattlicher Berg an Fremdwährungen. Das ist nötig, um wirklich diese 1,20 mit aller Kraft an den Devisenmärkten auch durchsetzen zu können. Und hier eben erneut, dieser Berg wird wachsen und damit wird eben auch das Ergebnis noch stärkeren Schwankungen ausgesetzt sein in Zukunft.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Die UBS hat im zweiten Quartal 425 Millionen Franken Gewinn gemacht. Einzelheiten nun in den Nachrichten von Andrea Just.
Die 425 Millionen sind rund die Hälfte des Gewinns im Vorjahreszeitraum. Die Investmentbank macht einen Verlust von 130 Millionen Franken und der Börsengang der sozialen Plattform Facebook brockte der UBS einen Verlust von 350 Millionen ein. Die UBS verwaltet 13 Milliarden Franken an Kundengeldern mehr als vor drei Monaten. Es sind 2163 Milliarden. In Syrien ist der Autokonvoi des neuen Leiters der UNO-Beobachter zweimal beschossen worden. Der Leiter, ein General aus Senegal, und seine Mitarbeiter seien unverletzt geblieben, teilte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon mit. Wer die Schüsse abgab, ist nicht bekannt. Der Chef der UNO-Beobachter sei auf dem Weg in die Städte Homs und Razan gewesen. Zypern und die Schweiz wollen ihre Beziehungen verstärken. Außenminister Burkhalter hat sich deshalb in Nikosia mit seiner zyprischen Amtskollegin getroffen. Diskutiert wurde aber auch über Europafragen und die Syrienkrise, wie ein Sprecher des eidgenössischen Außendepartements sagte. Der Bundesrat war nach Zypern gereist, weil das Land am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernahm. Der amerikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney schließt seine Europareise ab mit einem Besuch in Polen. Zuvor hatte Romney in Israel geweilt. In den Palästinensergebieten ist die Verärgerung groß über ihn. Romney hatte Jerusalem als Hauptstadt Israels bezeichnet und die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Israel und den Palästinensergebieten mit der Kultur erklärt. Die Palästinenserführung warf ihm darauf Rassismus vor. Auf einen Besuch in den Palästinensergebieten hatte Romney verzichtet. In Colorado ist der Todesschütze James Holmes angeklagt worden, namentlich wegen Mord, versuchtem Mord und dem Besitz von Sprengstoff. Der 23-Jährige hatte in einem Kino bei Denver wahllos ins Publikum geschossen und 12 Personen getötet, 58 wurden verletzt. Am Tennisturnier sind Roger Federer und Stanislas Wawrinka im Doppel in der zweiten Runde. Sie besiegten die Japaner Kei Nishikori und Go Sueda in 3 Sätzen, 6:7, 6:4 und 6:4.
Die Großbank UBS hat im zweiten Quartal weniger Gewinn gemacht, und zwar noch 425 Millionen Franken. Im Vorjahr lag der Gewinn noch doppelt so hoch. Charles Lieper.
Mit Schwung ist die UBS in die erste Hälfte des Geschäftsjahres gestartet. Er hielt nicht lange an. Vor allem das zweite Quartal war schwach für die UBS. Schwach, weil das Investmentbanking wieder in die roten Zahlen gerutscht ist. Im ersten Halbjahr resultiert ein Verlust von 130 Millionen Franken. Fast 350 Millionen Franken verlor die UBS, allein wegen des völlig misslungenen Börsengangs von Facebook. Immerhin, die Verkleinerung des Investmentbankings kommt voran. Innerhalb von 5 Jahren will die Großbank ihr Geschäft um die Hälfte verkleinern. Um rund 30 Milliarden Franken wurden die Risikogeschäfte im ersten Quartal reduziert. Im zweiten Quartal kamen noch einmal 45 Milliarden Franken dazu. Besser läuft der Bereich Vermögensverwaltung. Die verwalteten Vermögen erhöhten sich um 48 Milliarden Franken. 13 Milliarden Franken Neugeld flossen der UBS im zweiten Quartal zu. Und damit liegt die UBS auf Kurs. Keine Angaben macht die Bank in ihrer Mitteilung über mögliche Folgen des Libor-Skandals. Die UBS hat sich selber bei den Behörden angezeigt und hofft so auf Milde bei der Bestrafung.
Für Venezuelas Präsident Hugo Chavez ist heute ein wichtiger Tag. Endlich darf sein Land dem südamerikanischen Wirtschaftsverbund Mercosur beitreten. Darauf hat Venezuela jahrelang gewartet. Aber nicht alle teilen diese Freude. Denn es sei nicht sauber gelaufen mit dem Beitritt, sagen Kritiker, insbesondere in Paraguay. Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann erklärt im Gespräch, wie nun Venezuela an der paraguayanischen Kritik vorbei in den Mercosur geschleust wird.
Paraguay ist ein Land mit einem mehrheitlich rechtsgerichteten Parlament, und Paraguay wollte das linksregierte Venezuela von Chavez eben nie dabei haben im Mercosur. Und kaum wurde Paraguay dann nach der umstrittenen Absetzung seines Staatspräsidenten vom Mercosur suspendiert, da haben Argentinien und Brasilien dann unverzüglich die Aufnahme Venezuelas durchgesetzt. Also schon ein wenig durch die Hintertür.
Und warum hat sich denn überhaupt Paraguay so lange gegen einen Beitritt von Venezuela gesträubt?
Es gibt vor allem ideologische Vorbehalte und in der Praxis wohl die Befürchtung, Chavez könnte sich profilieren und den Mercosur als überregionale Instanz ideologisieren. Das wollte man verhindern.
Und ist diese Angst denn überhaupt begründet?
Ja, im Licht der neuesten Äußerungen von Hugo Chavez eigentlich schon. Er hat die spanische Repsol gewarnt, die in Argentinien kürzlich enteignet worden ist, davor, mit Argentinien jetzt in einen großen Streit zu treten. Man solle sich gütlich einigen, sonst würde er sich überlegen, Repsol auch aus Venezuela, aus seinem eigenen Land herauszuwerfen.
Also Venezuela wird heute in den Wirtschaftsverbund Mercosur aufgenommen. Was versprechen sich die Mercosur-Staaten überhaupt vom Beitritt Venezuelas?
Das kann man relativ einfach beantworten. Die Zollvergünstigungen, und der Mercosur ist ja eine Zollunion, wird erlauben, dass die großen Länder vor allem mehr nach Venezuela exportieren können.
Und umgekehrt, warum ist der Beitritt für Venezuela wichtig?
Ich glaube, die Wichtigkeit liegt dort auch auf dieser Ebene. Man kann mehr importieren zu günstigeren Konditionen aus diesen Partnerländern. Und Venezuela ist eben ein Land, das fast nichts aus eigener Kraft produziert, sondern fast die ganzen Nahrungsmittel, die da verzehrt werden, importieren muss.
Wenn wir also zusammenfassen, Ulrich Achermann, Venezuela wird heute neues Mercosur-Mitglied, wird aber nicht wirklich von allen mit offenen Armen empfangen.
Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Vor allem Uruguay, das andere kleine Land im Mercosur, das noch dabei ist, hat sich übergangen gefühlt und ist sicher enttäuscht. Macht aber ganz bestimmt auch kein schlechtes Geschäft damit, weil Uruguay eben auch eine Menge von Produkten hat, die nach Venezuela verkauft werden können.
Sagt Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Für den Schweizer Fußballer Michel Morganella sind die Olympischen Spiele vorzeitig zu Ende. Er musste nach Hause, weil er nach dem Spiel gegen Südkorea die gegnerische Mannschaft via Twitter beschimpft und beleidigt hatte. Die Schweizer Zuschauer in London finden diesen Entscheid richtig.
Ich finde es korrekt, dass sie ihn eingeschickt
haben. Das ist nicht mehr Fußball, das ist nicht mehr Sport.
Es ist klar, es ist der Frust, aber das kann man auch woanders rauslassen als in der Öffentlichkeit.
Gerade an Olympischen Spielen, also das ist nicht sportliches Verhalten. Also man muss Sieg und Niederlage akzeptieren, und in diesem Fall hätte er das nicht so äußern sollen.
Wir haben über diese verhängnisvolle Twitter-Meldung mit Roland Schneider gesprochen. Er ist Redaktionsleiter Sport Multimedia bei Schweizer Radio und Fernsehen. Ich habe ihn gefragt, ob Sportlerinnen und Sportler besonders unvorsichtig im Umgang mit sozialen Medien seien.
Nein, das glaube ich nicht. Sportler sind da nicht anders als Politiker, Kulturschaffende oder auch einfach private Twitter-User. Ich denke, nicht alle sind sich der Öffentlichkeit bewusst, die diese Plattformen mit sich bringen und treten da in Fettnäpfchen.
Nun sind Olympische Spiele, die Aufmerksamkeit ist besonders groß. Hätte denn eine beleidigende Sportlernachricht auf Twitter zu einem anderen Zeitpunkt ähnliche Folgen?
Es wäre immer schwierig, weil gerade in sozialen Medien eigentlich auch eine Eigendynamik entstehen kann, unabhängig von großen Events. Aber klar, das IOC hat ja Social Media auch offiziell zu einer Bühne erhoben und die Sportler aufgefordert, diese auch zu nutzen, auch wenn unter strengen Vorlagen. Olympia ist natürlich groß, von dem her denke ich, dass die Aufmerksamkeit jetzt durch Olympia sicher viel größer war, als wenn das irgendein Qualifikationsspiel gewesen wäre.
Generell, wie wichtig sind derartige Tweets von Sportlern mittlerweile als Information?
Ja, die Bedeutung nimmt natürlich zu, je mehr es genutzt wird. Ich denke, ein Beispiel hatten wir jetzt auch an den Olympischen Spielen nach dem Sturz von Fabian Cancellara im Straßenrennen am Samstag. Eigentlich hat er sich zuallererst und praktisch nur über Twitter geäußert, als er im Spital war, als er danach rauskam, dass er jetzt schlafen gehe. Quotes sonst von Cancellara haben da gefehlt und da war Twitter zumindest eine Möglichkeit, seine Meinung auch einzubringen.
Roland Schneider, Redaktionsleiter Sport Multimedia von Schweizer Radio und Fernsehen. Und wir sind bei den Börsendaten und beim Blick aufs Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.073 Punkten, minus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.695 Punkten, plus 0,7%. Der Dollar wird zu 97,89 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,15 bzw. zu einem Dollar 22,77. Das Wetter ziemlich sonnig, vor allem im Tessin und in Südbünden örtlich Regenschauer und Gewitter. Im Norden um 25, im Süden bis 29 Grad.
Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte ist Erich Wies, am Mikrofon Philipp Schapp.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.